Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es sind Fakten geschaffen worden in Sachen TikTok in den USA. Nach dem Beschluss im Senat hat Joe Biden das Gesetz unterschrieben, das den TikTok-Betreiber ByteDance vor die Wahl stellt. Entweder verkauft der US-App-Anteile an einen amerikanischen Betreiber oder landesweiter TikTok-Verbot. So, relativ klare Fakten, die die nationalen Sicherheitsbedenken der Amerikaner spiegeln. Aber nun scheinen, ehrlich gesagt, fast mehr Fragen offen als vorher. Wir beginnen die Sendung im guten alten Konjunktiv 2. Was wäre, wenn sich der chinesische TikTok-Betreiber ByteDance weigern würde, die amerikanischen Vermögenswerte zu verkaufen? Käme dann das TikTok-Verbot in den USA oder die Übernahme durch einen US-Konzern? Und hätte so ein TikTok-Verbot eigentlich überhaupt juristische Chancen? Ich habe darüber vor der Sendung mit dem Journalisten Simon Hurz gesprochen. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung und ist Mitbetreiber des Newsletters Social Media Watchblog. Herr Hurz, beginnen wir mit dem Ultimatum. 270 Tage, ich glaube mit Erweiterungsoption um 3 weitere Monate. 270 Tage, innerhalb dieser Zeit muss ByteDance das TikTok-Amerika-Geschäft an ein US-Unternehmen verkaufen oder die App wird verboten. Wie wahrscheinlich ist das Szenario, dass ByteDance verkaufen wird?
Ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen hat sich China schon 2020 ein Vetorecht eingeräumt, was solche Verkäufe von Technologie an ausländische Investoren angeht. Und als 2022 ja schon mal ein Verbot im Raum stand, hieß es auch, dass China einem Verbot nicht zustimmen würde. Und ich bezweifle, dass sich an dieser Haltung irgendwas geändert hat. Also von da aus wäre das, glaube ich, problematisch. Und dann kommt hinzu, dass völlig unklar ist, was eigentlich verkauft würde. Also ging es nur um das US-Geschäft, ging es um das globale Geschäft, würde nur die App verkauft oder auch die Algorithmen. Und dann natürlich noch die Frage nach einem möglichen Bieter und dem Kaufpreis. Also gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich halte tatsächlich diese Abwicklung für die mit Abstand unwahrscheinlichste Option.
Das heißt, umgekehrt gefragt, welche Option halten Sie denn dann für am wahrscheinlichsten?
Naja, dann gibt es ja eben die zweite. Wenn das nicht klappt, dann wird TikTok in den USA verboten. Ich würde allerdings auch dahinter größere Fragezeichen setzen, zumindest was diese von Ihnen gerade genannte Frist von 270 Tagen bzw. einem Jahr angeht, weil TikTok ja jetzt schon gesagt hat, wir werden Rechtsmittel einlegen und dagegen klagen. Und tatsächlich sind Expertinnen und Experten sich relativ sicher, dass diese Klage zumindest gewisse Erfolgsaussichten hat. Frühere Verbotsversuche wurden teils schon von Gerichten kassiert. Das jetzige Gesetz ist präziser und besser geschrieben, also möglicherweise hätte es auch bessere Chancen. Aber es ist klar, da würde sich länger was hinziehen. Es würde in erster Instanz erstmal in Washington landen, später vor dem höchsten US-Gericht. Es geht, egal wer in der ersten Runde gewinnt, auf jeden Fall hin und her. Das heißt, es ist ein langer Prozess. Und solange es vor Gericht verhandelt wird, würde meinem Verständnis nach, so wie ich das bislang aufgefasst habe, auch diese quasi tickende Uhr ausgesetzt. Mhm. Also diese Deadline, die dann eben kurz nach der Wahl, beziehungsweise ich glaube interessanterweise einen Tag vor Vereidigung des neuen Präsidenten, nämlich am 19. Januar auslaufen würde, die verschiebt sich ohnehin nochmal nach hinten.
Und dann wäre ja auch noch die Frage zu beantworten, wie so ein TikTok-Verbot aussehen könnte, beziehungsweise wie es umgesetzt werden könnte. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass die USA dann zum Beispiel in dem Fall Apple und Google zwingen müssten, die App aus dem App Store zu nehmen. Aber damit wäre es dann auch noch nicht getan.
Genau, das ist die dritte große Unklarheit und so steht es auch in dem Gesetzentwurf drin, was ja aber nicht bedeutet, dass die aktuellen Nutzerinnen und Nutzer keinen Zugriff mehr darauf hätten. Also die App wäre weiterhin auf den Handys, man könnte sie auch öffnen, man könnte sie halt bloß nicht mehr aktualisieren und nicht mehr neu herunterladen. Dann kommt hinzu, dass man TikTok ja auch sehr wohl einfach über den Browser und im Web nutzen kann. Und falls die USA wirklich verhindern wollen, dass alle bestehenden Nutzerinnen und Nutzer keinen Zugriff mehr darauf haben, also ungefähr 170 Millionen Menschen, fast die Hälfte der US-Bevölkerung, dann wäre ein ganz massiver Eingriff in die Internetfreiheit nötig. Also da müsste man irgendwie über Internetsperren und Zensur sprechen. Und das halte ich für ausgeschlossen. Also die Durchsetzung eines möglichen Verbots ist dann eben nochmal ein weiteres großes Fragezeichen.
Gerade in dem Land, wo Free Speech, die freie Rede, so hoch gehalten wird. Sie haben eben schon angesprochen, und das Szenario müssen wir auch nochmal eben ablichten, wer denn eigentlich für den Kauf, gesetzt im Fall, die App müsste verkauft werden, wer da in den USA eigentlich als neuer Eigentümer in Frage kommen würde?
Also es gibt zwei Interessenten, die sich schon ins Spiel gebracht haben. Das ist zum einen ein so Konsortium um den früheren US-Finanzminister Steve Mnuchin und noch eine weitere Investorengruppe um den Ex-Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick. Und natürlich werden gerade nahezu alle großen US-Tech-Konzerne noch in den Raum geworfen. Aber so wie ich das bislang sehe und was ich auch so höre von den Konzernen, das sind alles Spekulationen. Also es gibt noch niemand, der die Hand gehoben hat. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es große kartellrechtliche Bedenken gäbe. Also Meta könnte auf keinen Fall TikTok kaufen und dann quasi den Markt für soziale Netzwerke noch mehr dominieren, als es ohnehin schon tut.
Also, so wie Sie das beschreiben, es klingt danach, als ob TikTok auch in den USA noch uns lange erhalten bleiben wird, möglicherweise auch noch viel länger als ein Jahr. Wie schätzen Sie denn tatsächlich diese Bedrohung ein? Sie haben es eben schon angesprochen, 170 Millionen Menschen. Wir sind im Wahljahr. Da ist natürlich die Angst der Regierung groß, dass da Einfluss genommen wird aus China auf den Wahlkampf. Welche Rolle spielt TikTok tatsächlich aus Ihrer Sicht für den Wahlkampf? Sowohl was der chinesische Einfluss betrifft, als auch möglicherweise das Wahlkampfinstrument TikTok für die beteiligten Präsidentschaftskandidaten.
Ich würde mal damit anfangen, welche Rolle TikTok für die Kandidaten spielt. Und das ist tatsächlich eine relativ große. Also es ist ja durchaus ein bisschen ironisch, dass Biden jetzt gerade gestern erst ein Gesetz unterzeichnet hat, was möglicherweise auf ein Verbot dieser App hinauslaufen könnte und der aber weiter selbst auf TikTok aktiv ist und sein Wahlkampfteam auch gesagt hat, das wird so bleiben, eben weil wieder so viele junge Menschen ansprechen können. Und quasi diese gewisse kognitive Dissonanz, die zeichnet sich ja bei vielen US-PolitikerInnen ab. Also das macht ja, glaube ich, PolitikerInnen jetzt nicht unbedingt glaubwürdiger bei jungen Menschen, die halt irgendwie sehen, da wettert jemand gegen die App, aber ist selbst da, hä, was soll ich jetzt davon halten? Das ist irgendwie eine schwierige Situation. Und dann kommt eben die Frage hinzu, so wie realistisch sind die Bedenken, wie groß ist dieses Risiko? Ich bin da persönlich sehr hin und her gerissen. Einerseits fehlt mir bislang ein eindeutiger Beweis. Also angeblich wurden ja die Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus und Senat hinter verschlossenen Türen gebrieft und denen wurden Beweise präsentiert. Nichts davon ist in die Öffentlichkeit gedrungen. Es gibt bislang keinen Beleg dafür. Also ich will das Risiko nicht kleinreden. Ich kann die Bedenken nachvollziehen, aber ich finde es eben total schwierig, einen so krassen Eingriff zu rechtfertigen, wenn man nur sagt, ja, aber es könnte ja so sein. Ich hätte gern ein bisschen mehr Evidenz dafür.
Simon Hurz vom Social Media Watch Blog zum Thema TikTok-Verbotsultimatum in den USA. Was sind öffentlich-rechtliche Sender wert, wenn sie zu PR-Agenturen der Regierung umfunktioniert werden? Es gibt viele Beispiele, die belegen, wie der Staat durch Auflösung oder Ämterneubesetzung die Medien hörig macht. Russland natürlich, Ungarn. In Polen scheint sich das Blatt derzeit wieder zum Positiveren zu wenden. Aber nun droht auch die Slowakei, eine Art Staatssender zu bekommen, denn die linksnationale Regierung unter Ministerpräsident Fico hat eine Reform der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt beschlossen. Sie sei politisch voreingenommen, heißt es. Marianne Allweis berichtet.
Die Stimmung in der Slowakei ist hörbar angespannt, das Land tief gespalten. Seit Monaten organisiert die Opposition Proteste gegen die Regierung. Seit der Wiederwahl von Robert Fico im Herbst hat er unzählige Posten neu besetzt und die Sonderstaatsanwaltschaft abgeschafft, die Korruptionsfälle in seinem Umfeld untersucht. Nun will er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter seine Kontrolle bringen, sagen die Fico-Kritiker. Er selbst sieht das anders. Die Situation ist untragbar. Fernsehen und Hörfunk können nicht objektiv sein, denn sie stehen im Konflikt mit der Regierung. Das Grundrecht der Bürger auf objektive Information wird verletzt. Ficos Drei-Parteien-Bündnis hat beschlossen, den Sender RTWS komplett aufzulösen und als STWR neu zu gründen. In Zukunft solle der Rundfunk keinen politischen Aktivismus mehr betreiben, erklärte Kulturministerin Martina Šimkovičová von der rechten SNS-Partei, sondern den nationalen slowakischen Charakter betonen, so die frühere TV-Moderatorin, die später im Internet Verschwörungserzählungen verbreitete. Wer finanziert denn den RTWS? Seit der Abschaffung der Rundfunkgebühren 2020 macht das der Staat. Es ist also ein staatlicher Sender, daher soll er richtig berichten und nicht so wie bisher. In Umfragen wird der öffentlich-rechtliche Sender regelmäßig zum vertrauenswürdigsten Medium in der Slowakei gewählt. Der linksnationale Politiker Fico erhöht seit Monaten den Druck auf die Medien. Unabhängige Zeitungen und das kritische Privatfernsehen Markiza hat er zu Feinden erklärt und sein Regierungslager angewiesen, ihnen Interviews und Antworten zu verweigern. Die proeuropäische Opposition und NGOs sehen die Pressefreiheit in Gefahr. Sie befürchten, dass sich Fico einen Propagandasender schaffen will. Es ist offensichtlich, dass das Ziel dieser Reform nur darin besteht, die aktuelle Führungsmannschaft loszuwerden und den Rundfunk durch eigene Leute zu beherrschen. Sollte das Gesetz in dieser Form kommen, dann werden wir uns an das Verfassungsgericht wenden. So Zora Jaurova, die Medienexpertin der liberalen Partei Progressive Slowakei. Auch die scheidende Präsidentin Zuzana Čaputová kritisierte die Pläne, genau wie die Europäische Rundfunkunion EBU. In einigen Punkten ist Regierungschef Fico inzwischen etwas zurückgerudert. Ein neuer Chef oder eine neue Chefin soll anders als zunächst geplant nicht mehr grundlos entlassen werden können. An einer umstrittenen neuen Ethikkommission hält Fico allerdings fest. Wenn diese Kommission vernünftig zusammengesetzt wäre und wirklich alle Weltanschauungen repräsentieren würde, dann könnte das ein Schritt nach vorn sein, meint der Medienrechtsexperte Tomáš Kamenec. Aber der Teufel steckt im Detail. Alles wird davon abhängen, was diese Kommission darf und wie sie zusammengesetzt sein wird. Im Juni soll das slowakische Parlament die Rundfunkreform beschließen. Dort hat die Regierung eine Mehrheit. Die Mitarbeitenden des Radios und Fernsehens veröffentlichten direkt nach der Entscheidung über ihre Auflösung ein Video. Wir wollen weiterhin frei arbeiten, die Meinungsvielfalt wahren, ohne politische Einflussnahme und ohne Angst arbeiten. Wir alle sind RTWS.
Ďakujeme za vašu podporu.
Eine Petition für den Erhalt des Senders haben bereits mehr als 1200 feste und freie RTWS-Angehörige unterschrieben. Heute wollen sie alle schwarz tragen.
Tja, richtiges Berichten in der Slowakei, richtig aus Sicht der Regierung natürlich. Viktor Orbán hat dieses Ziel der richtigen Berichterstattung im Nachbarland Ungarn zur Perfektion getrieben, kann man sagen, in den letzten Jahren. Bislang hat sich die Regierung da auf nationale Medien konzentriert und die sich einverleibt. Aber nun schielt sie auch auf ein internationales Medium, Euronews. Wurde von einem portugiesischen Geschäftsmann gekauft, aber da soll auch ein Fonds der ungarischen Regierung beteiligt sein. Das zeigt jetzt eine investigative Recherche aus Ungarn. Oliver Schosch hat mit den Kollegen in Budapest gesprochen.
András Pető sitzt in einem kleinen Büro in der Innenstadt von Budapest. Er ist Mitbegründer der unabhängigen ungarischen Investigativplattform Direct 36. An sie hatte sich der anonyme Informant gewandt mit Dokumenten, die zeigen, dass die ungarische Regierung den französischen Sender Euronews gekauft hat. zumindest einen Teil davon.
In 2022, this Portuguese businessman Pedro Vargas Santos David.
Im Jahr 2022 hat der portugiesische Geschäftsmann Pedro Vargas Santos David Euronews gekauft mit Hilfe eines Fonds. Damals war nicht bekannt, wer da die Investoren waren. Jetzt haben wir vertrauliche Dokumente über den Kauf bekommen. Sie zeigen, dass Euronews für insgesamt 150 Millionen Euro verkauft wurde. Dabei kamen 45 Millionen, also knapp ein Drittel, von einem staatlichen ungarischen Fonds mit dem Namen Széchenyi Fonds. Die Széchenyi-Fonds gehörten ursprünglich dem ungarischen Finanzministerium. Dann wurden sie einer staatlichen Universität übertragen. Es sind weiterhin staatliche Gelder. András Pető hat noch weitere Verbindungen zwischen dem Käufer von Euronews und der ungarischen Regierung entdeckt. Wir haben noch herausgefunden, dass ein ungarischer Geschäftsmann mit engen Kontakten zur Orbán-Regierung diesen Deal eingefädelt hat. Und der Vater des Käufers ist ein portugiesischer Politiker, der mit Viktor Orban befreundet ist. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten. Euronews hat seinen Sitz im französischen Lyon und macht Programm für mehrere europäische Länder, auch für Ungarn. Der Leiter des ungarischen Büros, Attila Kert, erzählt, dass er und seine Mitarbeiter besorgt sind über den Besitzerwechsel bei ihrem Arbeitgeber, auch wenn sie bislang weiter ungestört arbeiten und kritisch über Ungarn berichten konnten, ohne Zensur.
We in Hungary at the first moment have the association of what happened to other media outlets.
Wir ungarischen Mitarbeiter hatten von Anfang an die Assoziation mit den Dingen, die vielen ungarischen Medien passiert sind. Von unserem Headquarter hieß es immer nur, es gehe nur um Business, die Übernahme habe keine politische Komponente. Ich habe unserem Headquarter immer wieder gesagt, dass wir in Ungarn besorgt sind. Denn in Frankreich wirst du nicht von Wölfen gebissen, deswegen erkennst du sie dort auch nicht. Hier in Ungarn ist es so, dass du selbst vor einem kleinen Hund Angst hast, dass er ein Wolf sein könnte. Aber wir haben tatsächlich in den letzten 2 Jahren nichts gemerkt. Kein Eingriff von oben in unsere journalistische Arbeit. Nicht mal ein Versuch, nicht mal ein Vorschlag für ein Feintuning. Zum Beweis schickt Attila Kert einen aktuellen Euronews-Online-Artikel über Péter Modja, die neue Hoffnung der ungarischen Opposition. Er wird im Artikel ausführlich und sachlich porträtiert. Die Medienwissenschaftlerin der Corvinus-Universität Budapest, Agnes Urban, wundert es nicht, dass die Euronews-Mitarbeiter in Ungarn nichts spüren. Sie geht davon aus, dass Orban mit Euronews Größeres vorhat.
He already dominates the domestic media market.
Er dominiert ja schon den heimischen Medienmarkt zu 80%. Und er hat festgestellt, dass die Leute offensichtliche billige Propaganda satt haben. Also geht er über zum nächsten Level und sichert sich Einfluss auf internationale Medien. Der ungarische Staat hat sich schon in Medien in Slowenien und Serbien eingekauft. Und das sich einkaufen in Euronews passt zu Orbans europäischen Ambitionen. Er erhofft sich einiges von den kommenden Europawahlen, bei denen rechte Parteien ordentlich zulegen werden. Orban will in Europa eine führende Rolle spielen und zur Elite gehören. Und dann wird Euronews interessant für ihn. Jetzt schon da einzugreifen, das wäre zu offensichtlich, das würde die Marke gefährden, das wäre zu riskant und würde für ihn keinen Sinn machen. Attila Kert von Euronews Ungarn erzählt von anderen Spekulationen, die es in seinem Umfeld gibt. Vielleicht ist der ungarische Staatsfonds mittlerweile auch schon wieder ausgestiegen und vielleicht wurde die Recherche auch von Konkurrenzmedien lanciert, um Euronews zu schaden. Erwiesen ist das alles nicht. Ein Sprecher der Orbán-Regierung beteuerte, dass der ungarische Staat nichts mit Euronews zu tun habe.
Oliver Schosch berichtete. Ein Lied war es tatsächlich, das nicht nur symbolisch, sondern ganz konkret das Ende einer Diktatur eingeläutet hat. Heute vor genau 50 Jahren. Dieses Lied.
Grandola Villa Morena, terra da
Der damals verbotene Protestsong Grandola Villa Morena des antifaschistischen Liedermachers José Afonso. Dieses Lied war am 25. April 1974 das vereinbarte Signal für die militärischen Einheiten in Portugal loszuziehen, um die am längsten dauernde Diktatur Westeuropas zu beenden. Der Song gilt als Auslöser der sogenannten Nelkenrevolution. Ja, 50 Jahre Demokratie seitdem, das bedeutet auch 50 Jahre Pressefreiheit. Was wir heute zum Anlass nehmen und fragen, wie steht es eigentlich jetzt in Portugal um die Pressefreiheit? Christina Weise hat vor Ort Journalistinnen und Journalisten befragt.
Nach 48 Jahren Diktatur haben wir uns in Portugal sehr schnell entwickelt. Unsere Verfassung ist eine der fortschrittlichsten weltweit. Aber in der Praxis wird das leider noch nicht so umgesetzt. Unsere Politiker, Professoren, Richter wurden alle während der Diktatur ausgebildet. Erst wenn diese Verurteilungen nach außen, nach Europa getragen werden, verstehen viele, das ist Meinungsfreiheit.
Das sagt Pedro Santos. Er ist Anfang 30 und hat jahrelang in einer kleinen Investigativredaktion gearbeitet. Jetzt macht er PR für eine Umweltorganisation. In der Vergangenheit hatte er oft Probleme, an Informationen zu gelangen, sagt er.
In der Praxis eine certa dificuldade de teres órgãos de governo.
Es gibt wenige wirklich transparente öffentliche Institutionen. Zugang zu Dokumenten und Aufzeichnungen zu bekommen, die laut Gesetz öffentlich zugänglich sind, ist in der Praxis sehr schwierig.
São de acesso público, devem estar disponíveis a toda a gente. Na prática, são muito difíceis de atingir.
Auch Reporter ohne Grenzen prangert an. Problematisch sei die Kriminalisierung von Beleidigung und Verleumdung, an der Portugal nach wie vor festhalte. Denn Journalistinnen und Journalisten würden für ihre Berichterstattung über Missstände oder Kritik an der Politik angeklagt und nicht selten verurteilt, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dies schon mehrmals als Verstoß gegen die Redefreiheit gewertet habe. Dennoch steht Portugal auf Platz 10 der Rangliste der Pressefreiheit, 11 Plätze vor Deutschland. Problematisch seien in Portugal auch die sehr schlechte Bezahlung und die unsicheren Arbeitsplätze. Das sieht Alexandra Figueres als große Bedrohung der Medienschaffenden in Portugal. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Lusófona in Porto und sie forscht zur Situation der portugiesischen Journalistinnen und Journalisten.
Viele Journalisten befinden sich in einer vulnerablen Situation. Ihre Vorgesetzten erwarten, dass sie 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag arbeiten oder verfügbar sind. So haben sie keine Möglichkeit, ihr Privat- und Familienleben zu organisieren. Sie haben kein Recht auf Freizeit oder Urlaub.
Das sei auch ein Problem für die Demokratie im Land. Denn die Sorge um einen Auftrag oder gar den Job zu verlieren, schwinge immer mit.
Es herrscht eine übergreifende Angst. Und wenn die Angst mitarbeitet, ist man nicht mehr in der Lage, sich gegen Druck aufzulehnen und für seine Rechte einzustehen. Sei es von Quellen oder Vorgesetzten.
So prangert auch Amnesty International an, dass Portugals Medienlandschaft dadurch zunehmend Gefahr laufe, instrumentalisiert zu werden. Dies sei bereits in kleinem Maße geschehen, indem Finanziers Einfluss ausüben würden. Margarida Cardoso ist 27 Jahre alt und arbeitet bei einer unabhängigen Investigativplattform. Sie sagt,
der Markt ist sehr klein. Nur wenigen Menschen gelingt es, als Journalisten in Portugal zu arbeiten. Das ist ein riesiges Problem. Wenn du es nicht innerhalb der ersten Jahre nach dem Studium schaffst, eine Anstellung zu bekommen, war es das. Freiberuflich zu überleben, ist sehr schwierig.
Und so orientieren sich immer mehr Journalistinnen und Journalisten in Portugal um. Aus Margaridas Jahrgang ist mit ihr nur noch ein ehemaliger Kommilitone als Journalist tätig.
50 Jahre Pressefreiheit in Portugal. Christina Weise hat mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Ist medial so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, der Hashtag MeToo? Das könnte sich in den nächsten Stunden aber ändern. Das oberste Gericht in New York hat die Verurteilung von Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen im Jahr 2020 aufgehoben. Der Fall war ja einer der Auslöser der MeToo-Bewegung. Das Gericht in New York hat das Urteil nun revidiert, und zwar wegen schwerer Verfahrensfehler, und gleichzeitig einen neuen Prozess angeordnet. Damit gab es der Berufung von Harvey Weinstein statt. Ja, werden wir auch weiter verfolgen, diesen Fall hier in Medias Res. Gleich nach den Nachrichten übernehmen aber erstmal die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.